Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 497. Heute sprechen wir über Match-Finishes. Wie kommen sie zustande und was bedeuten die Dinger eigentlich? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Mella. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon so ein Konzepte-Podcast haben, der ja auf Hörerwunsch kam, da muss doch unsere Wrestlerin hier mit am Start sein.
Ja, immer gerne, immer her damit. Ich fühle mich dann immer wie, habe ich schon oft gesagt, glaube ich, wie dieser schwarze Magier, der so ein bisschen hier die Tricks verrät. Aber gerne, sehr, sehr gerne.
Wir wissen ja inzwischen auch, der schwarze Magier, der die Tricks verraten hat, das ist ja eigentlich MJF. Zumindest war die Maske sehr ähnlich, die er aufgehabt hat.
Stimmt.
Ja, also von daher, nein, wir sprechen heute über Match-Finishes. Das klingt so ein bisschen kryptisch und ein bisschen trocken, aber wir werden das natürlich dann auch mit dem entsprechenden Insight machen und natürlich da auch ein bisschen in die Vergangenheit abschweifen. Also sprich, was sind klassische Match-Finishes gewesen, über die man gut diskutieren kann? Da haben wir ein paar rausgesucht und natürlich seid ihr da auch wie immer mit dabei. Was sind eurer Meinung nach natürlich die besten Match-Enden, die ihr ja jemals gesehen habt, was ist euch da in Erinnerung geblieben? Bevor wir hier loslegen mit dem Podcast, erstmal ein paar Hinweise. Ihr merkt schon, 497. Mella, wir sind kurz vor der großen 500.
Ja, woohoo, Party.
Genau, aufregend. Ja. Und wir haben uns natürlich auch was dafür ausgedacht. Wir machen da so ein bisschen einen freieren Podcast. Wir sprechen darüber, wie Wrestling uns beeinflusst hat, was bedeutet Wrestling für uns. Das wollen wir dann nochmal machen. Da werden wir uns in Grüppchen aufteilen und da ein bisschen Quatsch machen. Das wird eine etwas, ja, ich sag mal, persönlichere Geschichte werden. Wir wollen dann da nicht sowas, ja, ein klassisches, irgendwie ein Personality-Podcast oder so, ist auch schön, machen wir aber schon so oft, deswegen machen wir da was anderes. Und weil es persönlich ist, haben wir uns auch gedacht, Mensch, da laden wir euch auch mal dazu ein. Ich habe einen wunderschönen Service eingerichtet, wo ihr uns Glückwunschnachrichten oder andere Nachrichten hinterlassen könnt. Also macht das bitte gerne, da freuen wir uns natürlich super drüber und die bauen wir dann hier in den Podcast ein. Also sprecht uns da entsprechend was ein und wir bauen das dann hier im Podcast ein. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wie viele Leute dabei sind. Den Link findet ihr entweder unter dem Beitrag auf YouTube, im Beitrag selbst auf unserer Website und natürlich auch in den Shownotes, wenn ihr das hier einfach unterwegs hört. Ihr braucht auch keine E-Mail-Adresse, ihr müsst keinen Namen hinterlassen. Ihr könnt einfach reinquatschen, das geht per Smartphone eigentlich super easy. So, was haben wir noch? Wir wollen den besten Fragen-Podcast machen. Auch da wiederum, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne an fragen@headlock.de und natürlich bei Discord per Hashtag AskHeadlock. Und kleine Ankündigung, wir haben demnächst wieder Interviews am Start. Das ist auch was sehr, sehr Schönes. Da ist der Kollege Markus Gronemann, den ihr ja in der vergangenen Woche gehört habt, sehr aktiv und kümmert sich darum. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, dazu wird es auch mal eine separate Ankündigung geben. Letzte Ankündigung, und damit bin ich auch durch hier mit meinem langen, langen Monolog. Wir haben uns für das WWE-Tippspiel, wo ja wirklich viele, viele Leute dran teilnehmen, überlegt, wie können wir das noch ein bisschen attraktiver für die machen, die vielleicht nicht von Anfang an dabei gewesen sind. Und deswegen haben wir da unseren Merchandise-Partner von SL Wrestling gefragt, Mensch, können wir da was machen? Die haben gesagt, na klar, können wir da was machen. Was habt ihr dann für Ideen? Deswegen, der Kollege Nuno hat es schon auf dem Discord angekündigt, ab Extreme Rules gibt es für den oder die Erstplatzierten, je nachdem, wenn es auch mehrere sind, einen SL Wrestling-Gutschein in Höhe von 20%, sprich, wenn ihr dann beim Headlock-Shop oder eben auch bei den SL-Kollektionen einkauft, die sind damit inkludiert, bekommt ihr 20% Rabatt. Ist das was? Wunderbar, oder? Und dann verlosen wir außerdem noch einmal 10% Rabatt für unter allen Teilnehmern quasi. Also wir wollen da einfach dafür sorgen, dass das auch noch ein bisschen wertiger ist. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran und ich hoffe, das kommt entsprechend so an. So, Mella, dann würde ich aber sagen, soll mal loslegen?
Ja, jetzt hast du eine ganze Menge an zukünftigen Dingen quasi vorhergesagt. Jetzt springen wir doch mal mitten rein, würde ich sagen.
Genau. Match-Finishes, das klingt ja erstmal so ein bisschen kryptisch. Und jetzt fangen wir erstmal mit dem ganz basic-mäßigen hier an. Nämlich, Mella, was kann denn eigentlich so ein Match-Finish sein? Es gibt ja verschiedene Regeln im Wrestling, im Ring. Entsprechend ist es ja nicht nur Pin oder Aufgabe, sondern das kann ja auch einiges mehr sein.
Ja, das ist natürlich der Klassiker. Also Pinfall oder Submission, das beendet ja quasi so das Stunny-Match. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr. Also klar kann es immer auch zu einer DQ zum Beispiel kommen. Also ne, gerade wenn der Heel oder auch der Face, ist ja egal, ne, was Unerlaubtes macht in einem klassischen Match, zum Beispiel eben Foreign Object einsetzt oder was auch immer, zum Beispiel auch ein Hold länger hält als erlaubt, dann haben wir natürlich die DQ oder auch so ein Countout. Das sind so Sachen eben, die kommen auch öfter mal vor. Ne? Also wir haben ja hier in Deutschland und USA etc. den klassischen 10-Count. In Japan, meine ich, ist es sogar der 20-Count, was ich schon immer so ein bisschen merkwürdig fand. Also sprich, wenn ein Wrestler es bis zum Count of 10 vom Referee nicht in den Ring schafft, dann ist das eben der Countout-Sieg für den jeweils anderen, für den Kontrahenten. Ihr habt schon angesprochen, in Form von der DQ, es gibt natürlich unsaubere Finishes. Das muss nicht immer in der DQ enden, das kann natürlich auch zu einem normalen Sieg führen. Aber zum Beispiel auch, wenn eben jemand von außerhalb eingreift oder, ihr habt schon angesprochen, das Foreign Object. Also das geht so ein bisschen mit der DQ ineinander über, wobei, wie gesagt, es nicht immer zu einer DQ kommen muss. Dann haben wir noch ein ganz besonderes Finish, das ist mir auch tatsächlich schon mal selber passiert, und zwar das Dusty Finish, benannt nach Dusty Rhodes, wo dann im Nachhinein quasi die Decision vom Referee reversed wurde, sprich eigentlich hätte Wrestler A gewonnen, aber es ist was passiert, sodass eben Wrestler B gewinnt. Das ist ganz oft, wenn irgendwie der Ref zum Beispiel was nicht gesehen hat und dann kommt irgendwie ein anderer Ref und sagt, nee, das war aber unfair und dann so, ja, entweder wird das Match nochmal neu gestartet oder die Decision wird eben direkt reversed. Wie gesagt, benannt nach Dusty Rhodes, ist eigentlich ganz spannend und schon dann ja ein bisschen spezieller, sage ich mal.
Ja, das ist dann natürlich auch eher ein Finish, was dann in Richtung Storytelling sehr oft geht, sprich da hat dann sehr oft dann der Heel zum Beispiel betrogen oder da war dann der Fuß auf dem Seil und dann muss das Match nochmal neu angeläutet werden, das gibt's natürlich auch. Was mir im Nachhinein noch eingefallen ist, tatsächlich, nachdem ich hier unser wunderbares Handout schon fertig geschrieben habe, es gibt natürlich auch noch Catchen nach Runden, das darf man auch nicht vergessen, das haben wir noch bei NXT UK zum Beispiel noch oft gesehen und dann eben auch, wo dann die Judges, also Punktrichter sozusagen, die Sieger gekürt haben nach einem obskuren System, was nur die Judges selber können wahrscheinlich.
Gab es dann auch noch hier gelbe Karten und Geldstrafen. Oh, herrlich.
Stimmt. Das, also mit den Geldstrafen, das hat man ja auch teilweise hier nochmal so in, wenn man so auf kleinere Shows geht, selbst von der WXW, da macht man das manchmal ganz gerne noch, um so ein bisschen die Publikumsreaktion zu ziehen, oder?
Richtig, zum einen das und zum anderen. Es gibt tatsächlich auch immer mal Fans, die dann wirklich diese Strafe für den Babyface, also wenn es den Babyface trifft, weil es unfair war, bezahlen. Und ja, da freut sich natürlich der Promoter, sage ich mal, oder der Wrestler. Also das wird dann auch angenommen, so ist das nicht, das ist auch schon passiert.
Was passiert eigentlich dann mit dem Geld?
Du, ich habe ganz ehrlich keine Ahnung. Also entweder steckt sich das der Promoter ein oder, also ich war tatsächlich schon auf einer Show, wo das passiert ist, aber ich habe nicht mitbekommen, was mit dem Geld passiert ist. Also entweder kriegt das dann der Catcher oder die Catcher teilen das unter sich auf, die im Match beteiligt war, oder der Promoter steckt sich einfach ein. Je nachdem, wie verschlagen die beteiligten Personen sind.
Okay, zurück zum Thema. Aber natürlich, sowas gibt's auch, ne? Die alten Catch-Regeln mit den gelben und den roten Karten. Das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Kiste. Sieht man jetzt heutzutage eher seltener. Ansonsten haben wir natürlich auch noch so ein paar Dinge, die dann eher im moderneren Wrestling wirklich was die Match-Enden. Ich habe mal Angst, dass ich Match-Enden sage übrigens dabei. Einzug gehalten haben. Natürlich, es gibt jede Menge Gimmick-Matches heutzutage, also Kämpfe mit besonderen Regeln und die sind ja auch sehr oft daran gebunden, wie das Match quasi beendet wird. Das reicht dann von zum Beispiel einem Leiter-Match, wo dann eben das Match dann endet, wenn du den Gürtel abnimmst, oder zum Beispiel auch im Last-Man-Standing-Match, wenn dann jemand ausgenockt wird und bis 10 am Boden liegen bleibt und erst dann ist der Kampf vorbei. Wir haben auch solche Geschichten wie einen First-Blood-Match, wo es dann darum geht, wer blutet zuerst. Also Mella generell dieses Mittel zum Sieg, das ist natürlich da auch innerhalb der Match-Dramaturgie eine ganz einfache Art und Weise, wie man Spannung aufbaut. Ne, gerade Last Man Standing ist so der Klassiker. Schafft's Brock Lesnar jetzt bis 10 wieder zurück auf die Beine oder sonst irgendwas?
Ja, also da wird natürlich mit den Mitteln noch mal extra gespielt. Also auch sowas wie First Blood, ja, dann versucht man dann halt irgendein Objekt zu nehmen und irgendwo hinzuhauen. Also natürlich meistens eher auf den Kopf, weil irgendwie da man am schnellsten blutet. Wobei ich bei First Blood Match, also ich war noch nie in einem und werde wahrscheinlich auch nie in einem sein, aber ich hätte mal Angst, weil ich bin ja so ein Schussel. Ich hätte Angst, dass ich irgendwo hängen bleibe und dann einfach einen Kratzer habe und das blutet oder so. Ja, First Blood, tut mir leid. Danke.
Ja, und du kriegst einfach jetzt auf die Nase oder so und dann fängt man mit der Nase an zu bluten oder so.
Oh, ja, das hatte ich schon öfter, danke.
Ja, aber es kann doch einfach mal so ein Unfall passieren, ne?
Deswegen, das ist schwierig.
Ich erinnere mich zum Beispiel auch, das ist eine komische Regel damals, Billy Kidman gegen Dean Malenko, da ging's gegeneinander und da war unter anderem die Regel, dass du nicht aus dem Ring rutschen darfst. Und dann ist Dean Malenko nach einem kurzen Abtausch am Anfang aus dem Ring gerutscht und hat den Boden betreten, da war der Kampf vorbei. Und man weiß bis heute nicht so ganz genau, ob das jetzt geplant war oder ob es einfach ein Fehler von Dean Malenko gewesen ist, weil Kidman musste an dem Abend 3 Matches bestreiten. Da gibt's dann auch die Meldung nach dem Motto, ja, das hat man so gemacht. Da sah Dean Malenko als Heel doof aus und Kidman hat sozusagen den einfachen Sieg bekommen und musste nicht 3 volle Matches in Folge bestreiten sozusagen. Lass ich mal einfach so
natürlich
stehen.
Ich wollte sagen, man kann natürlich immer im Nachhinein ein bisschen was erklären und drum herum erzählen. Ich sag nur hier der Royal Rumble, wo versehentlich, ich meine, es waren John Cena und Batista, wo die versehentlich zeitgleich auf dem Boden aufgekommen sind und dann so, und jetzt? Weißt du, so jahrelang versuchst du dieses Finish zu machen und du siehst teilweise sehr deutlich, wer zuerst aufkommt und dann passiert's halt einfach versehentlich. Also das ist halt immer so die Schwierigkeit, gerade so bei Gimmick-Match-bezogenen Matchenden, es kann halt immer was ganz Dummes passieren. Ich meine, auch bei einem Last Man Standing, ja, versehentlich wirklich ausgenockt, schade. Oder Leiter-Match, ja, der Gürtel löst sich einfach oder der Briefcase oder was auch immer oben hängt. Es kann halt immer dumm laufen, gerade bei solchen Sachen.
Genau, und es gibt natürlich dann noch die extremeren Varianten noch, ne? Also wir erinnern uns an Scaffold-Matches, Elevation X und wie sie nicht alle heißen, wo man dann irgendjemand von irgendwo runterschmeißen muss, zum Beispiel.
Das Casket-Match gibt es ja auch noch, fällt mir gerade ein. Das ist auch so ein richtig schönes Gimmick-Match.
Richtig. Was wiederum eher natürlich in Richtung unseres nächsten Punkts geht, dass ja sehr oft auch die Finishes an die Persönlichkeiten gebunden sind. Und das Casket-Match, genauso wie das Buried Alive-Match, ist natürlich was zum Beispiel beim Undertaker sehr stark damit reingezogen worden ist. Jetzt, wir sehen es zum Beispiel auch bei AEW gerade, wo man dann auch versucht, Charaktere mit Matcharten und mit erfolgreichen Matches in bestimmten Gimmick-Stipulationen da ja so Art, wie soll man sagen, eine Charakterentwicklung zu kreieren. Oder man sagt halt eben, so wie man es zum Beispiel früher bei Shawn Michaels gesagt hat, der ist hier der Innovator der Leiter-Matches. Oder Darby Allin ist einer der neuen Könner in den Casket-Matches. Mella, sowas ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil das man ja auch innerhalb dieser Gimmick-Matches und innerhalb dieser Finish-Möglichkeiten auch einfach einen Charakter aufbauen kann.
Ich wollte sagen, man kann halt das Gimmick noch viel mehr in eine bestimmte Richtung pushen und etablieren. Weil, wie du schon sagst, zum Beispiel Darby Allin, ja, da denke ich wirklich, also außer dass er irre ist, direkt an Sarg-Matches auch, komischerweise. Oder beim Undertaker sowieso. Und du hast halt die Möglichkeit, damit jemanden nochmal einen Charakterzug mehr beziehungsweise eine spezielle Seite dieses Charakters zu geben und die auch in den Vordergrund zu stellen, sodass du eben diese Gedanken hast, dass du, wenn du an Undertaker denkst, ja, okay, irgendwas mit Sarg, Casket Match, klar, Undertaker. Oder Shawn Michaels, eben, wie du gesagt hast, Leiter-Match. Ist auch einer der ersten Gedanken, Mr. WrestleMania und so weiter. Das sind Gedanken, die sind halt irgendwann miteinander verknüpft und damit kannst du dann halt echt gut spielen.
Ja, und das setzt natürlich auch voraus, dass du quasi als Kreativer hinter dem Ganzen, was da bei dir in der Promotion passiert, eine gewisse Vision von dem Projekt haben musst und von deinem Talent haben musst. Du musst ja dann überlegen, so, okay, wenn ich das jetzt machen möchte, dann muss ich da auch am Mann bleiben, am Ball bleiben sozusagen, um darauf aufzubauen. Und gerade diese charakterbezogenen Finishes. Ich meine jetzt nicht nur speziell die Finishing-Moves, sondern eben auch, wie ein Match enden kann. Das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Und ich musste da zum Beispiel ganz, ganz stark an King Kong Bundy oder auch hinter Big E denken, die beide zum Beispiel den Five-Count benutzt haben. Also da hat man gesagt, die sind so dominant, die schultern ihre Gegner nicht nur bis 3, sondern bis 5. Und die motzen dann halt immer den Ref an, so, ey, jetzt zähl mal bis 5, Kollege, ne? Sowas zum Beispiel. Oder dann eben auch der Berserker früher, falls sich an den noch jemand erinnert. Der hat gar keinen richtigen Finisher oft gehabt, sondern der hat sehr oft seine Matches durch Countout gewonnen. Also er hat seine Gegner aus dem Ring geworfen und die waren dann so kaputt, dass sie nicht mehr reingekommen sind. Auch das ist natürlich eine Art und Weise, wie man Finisher und Finish quasi miteinander verbinden kann. Und auch, da sind wir auch wieder im Character Work quasi, natürlich auch bestimmte Art und Weisen, wie man Matches enden lässt. Also ich kann mich daran erinnern, dass Riddle zum Beispiel in seiner Indie-Phase diverse Momente gehabt hat oder eine ganze Zeit lang gehabt hat, wo er Matches blitzschnell gewonnen hat mit dem Knee-Strike. Innerhalb von kürzester Zeit von quasi erster Aktion Knee-Strike, Ende. Oder
gegen wen war das denn bei WXW? Ich glaube, das war muss ja bei Karat gewesen sein. Ich erinnere mich auch noch, war das gegen The Mac?
Ja, erste Runde, glaube ich. Ja, ich glaube schon.
Ich glaube auch, ne?
2017, glaube ich, kann das sein?
Es kann gut sein. 2017 oder 18, eins von beiden.
Ich meine, das war das, was Ilja gewonnen hat. Also bin ich mir relativ sicher. Ich habe da so Bilder vor Augen. zum Beispiel, das hat er ja auch durchgezogen. Und ich kann mich auch zum Beispiel an Bryan Danielson erinnern, der in seiner Heel-Persona auch so eine ja bestimmte Aktionsfolge immer wieder eingesetzt hat, um zum einen als Heel overzukommen, aber zum anderen auch eben, wie er dann zum Finish gekommen ist. Es war immer die Kombination aus Low Blow, Small Package. Und das ist das Witzige, weil wenn man sich die Biografie von Bryan Danielson durchliest, da hat er dann auch irgendwie mal gesagt, dass sein Ziel war es, dass das Small Package als legitimer Finishing Move bei ihm durchgeht. Ist er nicht ultra nerdig irgendwie? Aber geil, finde ich.
Schon, oder? Irgendwie. Ja, also der Witz ist, also um das jetzt mal auch zu sagen, weil Leute denken immer so, ja, ne, ein Pinfall oder ein Einroller oder so. Jetzt mal ernsthaft, also wenn man sich da mit vollem Gewicht drauf legt, gerade wenn man ne vielleicht auch noch einen Gewichtsvorteil gegenüber dem Gegner hat, es ist nicht so einfach, wie das aussieht, da wirklich legitim rauszukommen. Also wenn man da geschultert ist und zum Beispiel hier eben mit einem Schoolboy zum Beispiel und man legt sich da wirklich mit vollem Gewicht drauf, versuch mal, die Schulter hochzukriegen. Es ist nicht so leicht. Also, weil immer alle verteufeln hier, Roller. Versucht's mal mit Freunden. Nein, um Gottes Willen, mach's nicht. Aber es ist halt wirklich so. Deswegen fand ich das hier mit Bryan Danielson gerade so witzig.
Und ich habe auch mal gelesen, ich glaube, das war in der Ric Flair Doku. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gewesen ist, aber das war auch tatsächlich ein Wrestler, der gerne Students genau das beigebracht hat, was du gerade gesagt hast. Er hat Leute in Small Package genommen und der hat die halt so festgehalten, dass sie aus dem Small Package nicht mehr rausgekommen sind. Ja. Also, das geht halt eben schon. Ne? Es muss nicht immer hier die super fancy Pinning Combination sein. Manchmal sind es auch die kleinen Aktionen. Und Mella zum Beispiel auch die Art und Weise, wie man jemanden pinnt. Also das Finish, das Ausführen des Pins, auch das kann wiederum charakterbezogen sein. Das würde ich tatsächlich dann auch in diese Finish-Rubrik hier mit reinnehmen.
Ja, absolut. Also ich meine, ne, es gibt ja auch dieses klassische Heel-Ding, ne, ich pinne dich mit einem Fuß und mache eine Pose zum Beispiel. Ne, das ist halt ein mega Dick-Move. Also und solche Sachen. Also damit kann man halt auch nochmal spielen. Es ist immer so witzig. Also klar, Finish ist sowieso das Wichtigste vom Match, aber auch der Pin an sich kann nochmal extrem ausschlaggebend sein für die Nachwirkungen des Matches. Und ich finde, gerade als Zuschauer unterschätzt man das manchmal ein bisschen oder nimmt es zumindest nicht so wahr.
Du hast gerade was Interessantes gesagt. Das Finish ist das Wichtigste im Match. Ist das so?
Ja, würde ich schon sagen. Also klar, der Build-Up ist auch wichtig, aber ich sag mal so, früher wurde uns immer hier eingetrichtert, das Finish muss sitzen. Der Rest ist in Anführungszeichen egal. Ne? Also wir wissen alle, dass es das nicht ist, weil ein guter Build-Up ist verdammt wichtig. Aber ich sag mal so, wenn das Finish nicht sitzt, kann der Build-Up noch so gut gewesen sein, das ganze Match kann noch so gut gewesen sein. Die Leute werden sich nur noch an dieses Finish erinnern.
Ja, es ist natürlich dann die letzte Erinnerung, die du mitnimmst. Und wenn dann
genau
der,
das.
Der Finisher oder wie auch immer dann dieses Finish aussieht, wenn das dann eben nicht richtig funktioniert hat oder vielleicht auch falsch eingefangen ist. Ich meine, wir sitzen ja sehr oft vorm Fernseher und wenn wir dann eben sehen, ach guck mal, aus dem Kamerawinkel, die Schulter ist oben. Ach guck mal, der hakt das Bein nicht richtig ein. Ach guck mal, der liegt eigentlich mit einem Fuß unterm Seil. Oder irgendwie sowas, was wir kleinen Wrestling-Fans als alte Korinthenkacker, was uns da auffällt, dann kann das natürlich dann schon so ein Finish kaputt machen. Und ich weiß auch genau, auch wenn du dann live in der Halle bist, wenn dann im Main-Event irgendwas Komisches passiert zum Finish, wo du sagst, nee, das hat jetzt für mich nicht gepasst, dann gehst du eben auch enttäuscht daraus. Deswegen bin ich dabei. Wobei man halt auch sagen muss, auch ein gutes Finish kann jetzt ein schlechtes Match nicht unvergessen machen, oder?
Nein, also nicht unvergessen, aber man erinnert sich halt wirklich, wie gesagt, meistens an den Schluss. Das ist ja auch immer, zum Beispiel hier, wenn man Sachen aufzählt, man erinnert sich immer an die letzten Sachen am besten, weil sie halt so kurz her sind. Und ähnlich ist es halt auch bei einem Match. Und lustig, dass du das mit dem Rope Break ansprichst, also wenn der Fuß unterm Seil ist oder sowas, das ist so ein Pet-Peeve von mir. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich das sehe, dass das eigentlich ein Rope Break wäre. Also der Fuß muss ja nicht auf dem Seil sein, das reicht ja, wenn er unterm Seil ist. Da bin ich ja so richtig picky. Das nervt mich dann.
Aber schön, dass das dann nicht nur ich bin, dem sowas auffällt.
Nee, absolut nicht. Also gerade das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist was mich absolut stört.
Und worauf ich ja auch noch natürlich auch noch hinaus wollte, es gibt ja auch bestimmte Wrestler und Wrestlerinnen, die ja auch ihre Gegner auf eine bestimmte Art und Weise pinnen. Also bei prägnantes Beispiel ist der Undertaker halt, ne, der Hände verkreuzen und dann eben pinnen. Ich weiß auch, Kane hat das zum Beispiel mal eine Zeit lang gemacht, dass der die Arme quasi wie so ausgebreitet hat und ihn dann sozusagen Auge in Auge gepinnt hat. Fuß auf die Brust ist eine andere Geschichte. Yokozuna, der sich einfach auf seinen Gegner draufsetzt. Klassiker, oder? Ich finde, das passt auch super gut einfach zu dem. Was ist denn prägnanter und erdrückender, als sich einfach auf deinen Gegner draufzusetzen, wenn du 230 Kilo wiegst? Da möchte ich auch nicht drunter gesessen haben.
Nein, definitiv nicht. Vor allem, also der hat, ne, vor allem du siehst das ja, wenn du da versuchst, irgendwie Gewicht von dem zu nehmen. Der hat ja da wirklich legitim draufgesessen. Weil du kannst das halt nicht faken, dass da irgendwie 230 Kilo oder wie viel du gerade gesagt hast, auf dir drauf sitzen. Weil du würdest es immer irgendwie sehen, wenn der sich halt versucht, am Seil noch ein bisschen hochzuziehen oder irgend so ein Spaß. Also definitiv kein Spaß für die Gegner.
Ganz genau. Ja, und damit, da haben wir jetzt so ein bisschen, ich glaube, wir haben garantiert nicht alles abgefrühstückt, aber es ist schon mal so ein ganz grober Einblick, was ist denn da möglich. Und jetzt können wir mal so ein bisschen hier in die Details gehen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen was angerissen, aber wir gehen jetzt einfach mal da wirklich mit rein, Mella. Nämlich deswegen haben wir dich ja hier auch reingeholt, weil wir deine Expertise natürlich hier haben wollen. Wie ist denn das denn eigentlich so? Also wie entsteht ein Finish im Wrestling? Wer bestimmt das? Wir wissen es. Ist natürlich alles abgesprochen, aber wie ist denn das? Wer legt denn fest, wie so ein Finish überhaupt abläuft?
Also normalerweise natürlich der Promoter. Also ne, wenn man am Showtag da hinkommt und ne, seinen Gegner da hat, fragt man natürlich als erstes, okay, ne, wer ist Heel, wer ist Face? Und die zweite Frage ist dann meistens schon, wer geht over? Also wer gewinnt das Match? So, und teilweise wird man dann damit schon alleine gelassen. So, das ist dann die ganze Info. Manche sagen dann noch, okay, ich hätte gern einen dominanten Sieg oder ich hätte gern eher so ein 50-50 oder so ein knappes Ding oder ich hätte gern ein spezielles Finish, sei es eben zum Beispiel ein Roller oder sei es eben der Finisher oder sei es ein Submission. Das kommt immer ganz drauf an. Ich hatte auch schon den Fall, dass es wirklich hieß, ja, ist egal, wer gewinnt, macht's unter euch aus.
Und dann macht ihr Schere, Stein, Papier oder was passiert dann?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin immer eher so der Typ, ich muss nicht unbedingt gewinnen. Also gerade wenn man in so kleineren Promotions ist und dann vielleicht auch gegen den oder die Local Hero antritt, dann sagt man halt eher, ja, komm, ne, dann gönn halt den Leuten den Happy Moment, dann gehst du over. Alles klar, cool, kein Ding. Also ich habe da auch null Ego, muss ich sagen. Das ist teilweise ein bisschen dumm. aber ja, so ist es halt, wie gesagt. Aber normalerweise, also in 99,99% der Fälle, sagt der Promoter, wo es lang geht. Weil es ist ja seine Show, er hat Stories im Hinterkopf und normalerweise auch Ideen, wo er mit dem Matchende hin möchte. Also sei es eine Streak aufzubauen zum Beispiel oder ja eben zu zeigen, okay, die oder derjenige hat jetzt den und die besiegt, jetzt kann er oder sie ein Championship-Match haben. Sowas halt. Also es macht schon total Sinn, dass der Promoter auch bestimmt, wer gewinnt.
Genau, und bei den großen Promotions, also wenn wir so Richtung WWE und AEW gehen, wo es ja dann mehr Verantwortliche gibt, da werden natürlich dann sehr oft diese Verantwortung, diese Planungsverantwortung ja dann auch in die Hände von Agents gelegt. Ne? Da wird dann ja quasi sich hingesetzt und dann wird besprochen, wie wird das Match jetzt ablaufen und so wird's enden. Ich glaube, das ist was, was dann im kleineren Kreis, glaube ich, eher unter den Talents ausgemacht wird, oder?
Ja, richtig. Also es kommt immer ganz drauf an, wie du schon gesagt hast. Also es gibt auch in den Stufen unter WWE, AEW, sage ich jetzt mal, gibt es natürlich auch Promotions, die haben Agents, mit denen wird dann mehr oder weniger besprochen. Manche sprechen mit dir das ganze Match durch. Manche möchten nur das Finish wissen und sagen dann, können wir das nicht lieber so und so machen. Es kommt, wie gesagt, immer auf die Promotion drauf an. Also an sich hat man schon sehr viele Freiheiten als Wrestler. Es sei denn natürlich, wie gesagt, der Promoter oder der Agent oder die Agent. Gibt's die Agent? Nee. Egal. Die Agentin. Sehr gut. hat halt eine bestimmte Idee, wo, in welche Richtung eben das Finish gehen soll. Aber wie gesagt, ansonsten hat man eigentlich so ziemlich alle Freiheiten. Es gibt noch einen Sonderfall, also manchmal, gibt es sowas wie ein Card Rundown, wo man eben guckt, okay, dass nicht jedes Match gleich ist und vor allen Dingen nicht jedes Match gleich endet. Also ich meine neulich gelesen zu haben, gerade bei AEW oder so, dass es da, was weiß ich, wie viele Fuck-Finishes nacheinander gab. Und um sowas zu verhindern, gibt es dann meistens auch nochmal kurz so eine Besprechung. Und da guckt man eben, okay, das ist jetzt das dritte Match, das mit Submission enden soll, bitte ändert das. Sowas gibt's natürlich auch.
Das darf man nicht auch nicht unterschätzen. Ne? Also im Verlauf von so einem Kampfabend, man merkt sich natürlich das schon. Und wenn dann jedes zweite Match per Roll-Up endet, oder wir haben jetzt zuletzt die letzten Episoden von Monday Night Watch aufgenommen, wenn du dann eben jeden Kampf quasi hast, der per Eingriff endet oder unsauber endet in irgendeiner Art und Weise, das merkst du dir auch als Zuschauer und dann gehst du halt eben da raus und hast eigentlich jetzt nichts, was du so mitnehmen kannst, beziehungsweise sagst dann, ja, okay, das war eben am Ende alles sehr, sehr ähnlich und das ist schon sehr wichtig. Der Punkt ist auch, du hast gerade angesprochen, es wird manchmal auch darauf Wert gelegt, läuft es beim Finisher ab oder mit einer anderen Aktion. Gibt es diese Abstufung unter Wrestlern, Promotern auch, so wie das bei Fans oft diskutiert wird, dass man sagt, ja, ein Finisher-Sieg, der zählt schon sehr viel, ein Tap-Out-Sieg, der bedeutet noch mehr und so ein Roll-Up-Sieg, ja, der ist halt okay, den nimmt man mit, aber der ist schon so nicht ganz so viel wert in der Hierarchie. Gibt es sowas wie so eine Abfolge von Siegen, die da stattfinden?
Boah, könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also mir ist das zum Beispiel komplett egal, ob das jetzt mit dem Finisher endet oder Submission, wobei ja auch der Finisher ein Submission sein kann, oder halt ein Roll-Up. Weil wie gesagt, es ist halt auch immer die Frage, ne, A, will man jetzt den jeweils anderen pushen? Also klar, auf die Fans hat das schon diese Wirkung. Und das ist ja auch bewusst so gemacht. Also, ne, zum Beispiel hier David gegen Goliath, es gibt hier den Roll-Up, die Leute feiern's, weil der war halt smart. So, das nehmen die Fans klar wahr. Aber für uns Wrestler ist das eher so, ja, okay, mach. Ist egal.
Also für euch ist es dann eher so ein Instrument, um quasi zu dem Punkt zu kommen, dass das Publikum quasi mitgeht.
Richtig. Also, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, ne? Also gerade im Wrestling treffen halt oftmals auch ein paar Egos aufeinander und manche sagen dann bestimmt, ich will nicht abklopfen, ich will nicht tappen. Aber so generell ist das eigentlich Bums.
Ich glaube, für manche ist das schon wichtig. Also bei, also wir haben es ja zum Beispiel bei John Cena gehabt, der Ewigkeiten nicht aufgegeben hat oder sonst irgendwas. Also auch daraus kann ja dann quasi ein Charakter Teil werden irgendwo, oder?
Ja, klar. Also wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass man das von Anfang an geplant hatte und dass man deswegen ihn nicht hat tappen lassen. Aber wie ich schon gesagt habe, es kommt immer auf die Einzelperson an. Also wie gesagt, mir ist es zum Beispiel völlig egal. Dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, nee, mein Charakter darf nicht abtappen, aufgeben, weil XYZ. Aber so generell, wie gesagt, es kommt auch immer drauf an, wo man mit Stories hin will, wo man mit den Charaktern hin will, ob jetzt zum Beispiel einer gepusht werden soll, ne, der jetzt alle innerhalb von 3 Minuten oder so wegmacht. Es ist unterschiedlich.
Aber ich find's witzig, dass Fans so viel da rein interpretieren, aber anscheinend, dass den Wrestlern eher relativ Wumpe ist eigentlich, ne? Also spielt man da als Aktiver auch so ein bisschen mit dieser Psychologie einfach, dass da viel mehr drüber nachgedacht wird, als es dann für einen selber wirklich ist?
Es ist, man hat da eher so ein Schmunzeln halt immer mit dabei, wenn man sich so denkt oder vielleicht doch mal danach so im Internet liest, oh, der oder die hat aufgegeben, oh, das zerstört voll den Charakter, bla bla bla, und man selber denkt sich so und sitzt da und grinst sich ein. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen, der aktiv damit spielt, aber eigentlich ist das eher so ein Haha, ihr seid drauf reingefallen, so auf die Art.
Ja, also was ich halt ganz interessant finde, ist, dass du sagst, man hat natürlich da, man kann sowohl Freiheiten haben, als auch man kann keine Freiheit haben. Wie viel Improvisation ist denn da dann wirklich dabei? Weil ich glaube, auch sehr oft ist es einfach so, man hört, ihr habt jetzt 8 Minuten und dann heißt es, ach, bitte, Siegerin ist XY, und da muss man ja quasi auf diesen Weg dahin gehen und die Leute dann ja auch mitgehen. Da muss man ja dann auch schon versuchen, durch den entsprechenden Aufbau und dann vielleicht auch durch ein bisschen Improvisation dann die Spannung reinzubringen, oder?
Ja, absolut. Also vollkommen durchchoreografierte Matches sind die schlimmsten Matches. Die sind eigentlich fast nie gut. Ich meine, also wenn man gerade an so Leute wie Bret Hart jetzt zum Beispiel denkt, der, also zumindest was ich so gelesen habe, der sehr viel im Ring improvisiert hat, der hat es halt einfach verstanden. Weil durch choreografierte Matches, du kannst das Publikum nicht so einbinden, wie wenn du eben frei agieren kannst. Deswegen, ich habe ja schon gesagt, das Finish ist im Prinzip das Wichtigste. Und das Finish ist auch das, was in 99,9% der Fälle wirklich gecallt ist. Also wo man vorher relativ kleinschrittig abspricht, was passieren soll, weil man eben möchte, dass das sitzt. Der Rest, also kann theoretisch komplett improvisiert sein. Also ich bin von den Matches gegangen, wo wir wirklich gesagt haben, okay, pass auf, Finish ist das und das, okay, cool, den Weg find mal im Ring. Kein Problem. Dann gibt's natürlich, also jeder Wrestler hat natürlich auch so seine Spots, die auch so einen gewissen Wiedererkennungswert haben oder zumindest irgendwelche Moves, wo die Leute wissen, ah, das macht jetzt Wrestler XY, Wrestlerin XY. Den wollen wir sehen und deswegen sind die Leute auch gekommen. Und dann findet man natürlich Wege, den Move dann einzubauen. Also
das Schwingding zum Beispiel.
Das Schwingding zum Beispiel, was ich seit, keine Ahnung, wann nicht mehr gemacht habe. dementsprechend, also es ist schon viel improvisiert, weil gerade auch so, ne, man plant ein Match, du hast schon gesagt, ja, ihr habt jetzt ungefähr 8 Minuten. So, und teilweise ist es dann ja auch so, jo Leute, eure Zeit ist um, go home, hörst du dann. Und du denkst so, okay, wir haben jetzt eigentlich noch Stoff für 5 Minuten. Verdammt. Und dann musst du halt kurzfristig einen Weg finden, eben zu dem geplanten Finish zu kommen. Und deswegen ist es immer so schwierig, wenn du das Match komplett durchgeplant hast, weil du dann nicht so frei agieren kannst. Plus, du kannst nicht so sehr aufs Publikum reagieren. Du kannst sie nicht mit einbinden. Und deswegen sind so choreografierte Matches auch meistens forgettable und eher langweilig. Deswegen ist es immer gut, frei arbeiten zu können. Und das wurde mir auch im wahrsten Sinne des Wortes sehr früh eingeprügelt.
Also es heißt ja, dass Ronda Rousey gerade ihre ersten Matches extrem stark durchchoreografiert hat. Ich glaube auch, dass das nicht nur Vorteile hat. Ich glaube, Wahrscheinlich hängt es aber auch dann vom Erfahrungsstand ab und von der Art und Weise, wie die beiden Akteure im Ring miteinander interagieren, oder? Weil ich stelle mir es halt schon manchmal auch schwierig vor, gerade diese Spontanität dann mitzubringen, wenn du noch zum Beispiel sehr unerfahren bist.
Ja, klar. Also meine ersten Matches waren auch wirklich komplett, das waren wie so Bausteine. Also meine ersten Matches waren ja gegen Svetlana Kalashnikova und das waren wie so Bausteine und wir haben immer nur diese Bausteine, wir haben ja keine Ahnung, wie oft gegeneinander gecatcht und wir haben immer nur pro Match so diese Bausteine ein bisschen verschoben. Und das war im Grunde aber immer das gleiche Match mit halt anderem Sieger, Siegerin.
Ja.
Und das gibt einem am Anfang gerade halt so viel Sicherheit. Gleichzeitig macht es sich aber noch viel nervöser, weil du die ganze Zeit Angst hast, verdammt, wenn ich was vergesse, dann weiß ich nicht, was ich tun kann. So, dementsprechend ist das so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits gibt es Sicherheit, andererseits macht es dich tausendmal nervöser.
Du hast gerade eben angesprochen ein dominantes Finish. Was ist denn für dich ein dominantes Finish und was ist zum Beispiel für dich jetzt ein nicht dominantes Finish?
Oh, das ist schwierig. Also, das ist wirklich eine gute Frage. Also klar, ne, ein dominantes Finish, wenn man schon nur den Fuß draufstellen muss und so und der Gegner halt wirklich out cold ist, das wirkt natürlich viel besser als so ein schneller Roll-up. Aber ein dominantes Finish kann auch heißen, dass man einfach das Match dominiert hat. Das muss nicht das Finish an sich sein, finde ich jetzt.
Wie stehst du zu so diesen klassischen Finish-Sequenzen, die wir früher bei Wrestlern gesehen haben? Also bei Bret Hart zum Beispiel, diese Abfolge mit dieser Atomic-Drop-Kombination, der Elbow, der Backbreaker natürlich vorher noch, der Elbow und dann irgendwann der Sharpshooter. Wir kennen die berüchtigte Kombination von Hogan, ne, mit dem Hulk-Up, den Schlägen und dem Whip in dem Big Boot und dann dem Leg Drop obendrauf oder dem Warrior zum Beispiel. Und selbst bei dem Roman Reigns haben wir es ja heutzutage noch sehr oft, ne, mit dem Superman Punch und dann dem Spear hinterher. Wie wichtig sind solche Finish-Phasen eigentlich für einen Charakter und fürs Wrestling?
Also, wenn du mich persönlich nach meiner Meinung fragst, muss ich sagen, ich hasse es. Ich finde das so gekünstelt und ja, okay, wir wissen's, ja, Hulk up, okay, Punch, nein, ja, yada, Finish. Das ist für mich das Langweiligste und Durchschaubarste, was überhaupt passieren kann. Also ich persönlich bin eigentlich immer ein sehr, sehr großer Fan von einem langen Schlagabtausch, also so einem Hin und Her gegen Finish. Und entweder gibt's dann halt das Finish out of the blue, dass halt wirklich einer aus dem Nichts seinen Finisher zeigt und dann ist das halt das Finish. Oder halt eine starke Dominanzphase, aber nicht so choreografiert und dann ist eben das Finish. Aber das ist meine persönliche Meinung. Weil das Ding ist, also ich sag jetzt gerade mal so in der PG-Ära von WWE, durch solche Abläufe kriegst du halt gerade die Kinder. Und ne, gerade wenn ich jetzt auch so an Warrior und Hogan und so denke, auch noch diese
Cena finde ich auch ganz krass.
Cena, ja, diese übergroßen Charakter. Und wenn du da ne diese Abfolge hast und dann siehst du schon an den Kinderaugen, ja, mein Held, jetzt gewinnt er, jetzt kommt das, ja, und dann kann man mitmachen und bei Reigns ruft man ne? Das zieht einen halt rein und du weißt genau, was jetzt kommt und diese Vorhersagbarkeit. Ich finde gerade bei Kiddies zieht das halt gut. Also nicht nur bei Kiddies, ne, geht auch bei Erwachsenen, keine Frage. Aber es ist schon smart. Es ist wirklich smart, weil wie gesagt, du kannst mitmachen, du weißt genau, was kommt und du kannst ja auch damit spielen, ne? Dann kickt halt der Gegner vielleicht mal aus dem Finish aus und du denkst so, wie? Das muss es doch gewesen sein, ne? Aber ich persönlich finde es halt, muss nicht.
Wir sehen es ja heute selbst noch sehr oft einfach, auch mit den Ankündigungen, bevor es der Finisher einschlägt im Idealfall. Und das haben wir ja heute noch. Und wie du sagst, die Crowd-Interaction, also die Interaktion mit dem Publikum, die gehört da schon sehr stark dazu und die damit einzubeziehen. Ich wollte dich gerade scherzhalber fragen, ob du jemals aus Jux per Big Boot und Leg Drop gewonnen hast. Aber ich glaube nicht, oder?
Nein, aber jetzt, wo du es ansprichst, irgendwann mache ich das.
Ist das nicht so auf der Bucketlist von jedem Wrestler oder so?
Also ich glaube, von Kevin bestimmt.
Du hast gerade Finishing Moves angesprochen. Auch da, das ist ja auch ein beliebtes Stilmittel, ne? Finishing Moves von und Signature Moves von dem Gegner quasi zu klauen, von der Gegnerin zu klauen und die dann einzusetzen und dann auch noch zu gewinnen. Das ist schon auch ein starkes Stilmittel, was man dann einfach nehmen kann. Mal, es wird ja natürlich auch dann von den Kommentatoren immer wieder befeuert, die dann sagen, das ist der ultimative Affront, also der ultimative Disrespect hier, den es gibt. Also auch damit kann man natürlich spielen.
Ja, richtig. Also wenn der Heel damit overgeht, klar, dann ist das ein Affront. Lustig, dass du dieses Wort gesagt hast. Genau das hatte ich nämlich im Kopf dabei. Wenn es der Babyface macht, ist es dann meistens so die Rache, weil es vorher der Heel versucht hat, aber es hat halt nicht geklappt. Und beim Babyface, ne, das ist die endgültige Demütigung, ne, und das Zeichen von Overpower und dass man der Bessere ist, weil ja, man nimmt nicht mal den eigenen Finisher, sondern man nimmt den vom Gegner oder der Gegnerin und man, das ist ja auch immer so diese Erklärung, ne? Der Finisher ist der Move, den man am besten kann und den hat man spezialisiert und keiner kann den so gut wie man selber. Also, das ist ja so die, ja, bisschen merkwürdige Erklärung. Und deswegen ist das ja auch dann so ein Upset, wenn man den Finisher vom Gegner klaut. Also, ja, auch damit kann man natürlich super spielen immer.
Glaubst du eigentlich, das ist jetzt, hat jetzt gar nichts mit Finish zu tun, aber geht eher in die Richtung Finisher, also Finishing Moves. Ich glaube, Paul Heyman hat mal gesagt, mit dem richtigen Aufbau ist es möglich, dass jede Aktion, egal wie basic sie ist, als Finishing Move durchgeht. Also zum Beispiel bei einem Big Show würde auch eine Side Headlock als Finisher durchgehen, wenn man den lang genug aufbaut. Stimmst du dem zu?
Ja, also definitiv. Ich meine, wir haben es doch in der Geschichte gesehen. Also, ne, Hulk Hogan mit einem Leg Drop zum Beispiel. Das war für mich immer das Absurdeste, was es überhaupt gab. Schon als Kind war das immer so.
Und dann kam der People's Elbow.
Ja, genau. Das war das Zweite, was ich sagen wollte. Klar. Aber ja, du siehst es doch, dass es schon funktioniert hat. Also, warum sollte es nicht mit anderen Moves und wenn es eben ein Side Headlock ist, funktionieren. Es muss halt zum Charakter passen. Es muss ein Aufbau da sein, um das eben zu etablieren als Finisher. Ja, warum denn nicht? Und gerade auch sowas wie ein Side Headlock funktioniert im realen Leben. Also, ne, man kann dann vielleicht nicht outpassen, aber man kann jemanden sehr weh damit tun. Glaub mir, ich weiß.
Wiese an der Stelle. Ja, ich auch.
Beziehungsweise Timothy Thatcher. Hallo.
Ist das so?
Der hat mir mal gezeigt, wirklich, wie man jemanden damit sehr wehtun kann. Und ja, es tut sehr weh. Auch ein Front-Headlock geht sehr gut. Kann man jemanden schön den Nacken, also vielleicht nicht brechen, aber man kann jemanden damit sehr wehtun am Nacken.
Ja, schöne Grüße an Tim Wiese an der Stelle nochmal. das alles war ein dummes Foto und ein dummes Meme. Hm. Naja, egal. Wir sprechen natürlich jetzt darüber, wie so ein Finish im Idealfall abläuft. Aber wissen, Wrestling, da kann auch mal einiges schief gehen. Ich erinnere nur zum Beispiel an Owen Hart gegen Stone Cold Steve Austin. Was passiert denn, Mella, wenn sich jemand verletzt? Und wer handelt dann? Also ist es der Ringrichter hat natürlich eine große Rolle. Die Wrestler, einer ist verletzt, der andere weiß vielleicht gar nicht, was da passiert ist. Wie ist so ein Ablauf? Wie ändert sich so ein Finish, wenn plötzlich irgendwas passiert, was da nicht passieren soll?
Ja, lustige Anekdote oder auch nicht so lustig. Ist mir schon so passiert. Also gerade auch, ne, dass dann plötzlich ein anderer Sieger bzw. Siegerin in dem Fall am Matchende rauskam. Beim WXW Women's Championship Turnier gegen Ginny, wo wir uns einfach beide verletzt haben und ich so sehr, dass meine Nase nicht aufgehört hat zu bluten und ich keine Luft mehr bekommen habe und nichts. Und ich gesagt habe, sie soll bitte einfach liegen bleiben. Ist sie nicht. Ich zum Ref gesagt habe, bitte brich dieses Match ab. Ich kann nicht weitermachen. Hat er nicht. Und letzten Endes bin ich dann einfach bei einem Cover von Ginny liegen geblieben und sie hat gewonnen, obwohl ich gewinnen sollte. Ist natürlich das Blödeste, was passieren kann. Danach gab es auch echt viel Mecker, weil das natürlich auch in diesem blöden Turnier passiert ist, wo auch Punkte verteilt wurden für den Sieger und jetzt die falsche Punkte bekommen hat. Also richtig, richtig dumm gelaufen. Aber ja, passiert. Auch da kommt es wieder drauf an. Das ist heute, glaube ich, so mein meistverwendeter Spruch. Es kommt drauf an. Also oftmals ist es, wie du schon gesagt hast, der Referee, gerade wenn der mit Earpiece oder ähnlichem mit Backstage verbunden ist. Ich meine, der gibt ja auch meistens weiter, wenn jemand verletzt ist durch das Exsein, dass man da reagieren kann. Und entweder kriegt er dann eben was aufs Ohr gesprochen oder wenn halt gar nichts mehr geht, wird eben das Match abgebrochen. Das müssen dann aber eben die Wrestler mit ihm kommunizieren. Dann muss eindeutig gesagt werden, jo, bitte brich ab. Das kann natürlich immer passieren. Also wie du sagst, Verletzungen können leider immer passieren. Von daher, ja, ist das unterschiedlich. Manche sagen, okay, pass auf, ne, wir gehen jetzt einfach schnell ins Finish, wir ziehen das durch und fertig. Andere sagen, jo, gib mir mal ein paar Minuten, lass mich mal runterkommen, ist nicht so schlimm, ich muss nur durchatmen, danach machen wir weiter. Es kommt immer ganz auf die Schlimme, ist das auch ein Wort, die Schlimme der Verletzung an.
Schlimmigkeit.
Das Ausmaß der Verletzung. Oh, jetzt habe ich es. darauf, wie in dem Moment reagiert wird und reagiert werden kann. Also auch da wieder völlig unterschiedlich von, ne, wir machen kurz Pause, danach geht's ganz normal weiter, über wir gehen einfach schnell ins Finish, über das Match wird abgebrochen, über es ist einfach totales Chaos und der andere oder die andere gewinnt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ja, meistens spricht man kurz irgendwie drüber, versucht mit dem Ref eben vor allen Dingen zu kommunizieren, weil das halt so das Sprachrohr zur, ich nenne es jetzt mal Außenwelt ist. Und dann schaut man, wie es weitergeht.
Ja, also auch da, du sagst das ja ganz richtig, ne? Da gibt es kein Patentrezept für. Ne? Das ist ja auch was, wenn man genug Wrestling schaut, dann erlebt man sowas ja auch sehr häufig mit. Also Owen Hart gegen Stone Cold Steve Austin ist sicherlich eines der prominentesten Beispiele, die man da nennen kann. Wir haben aber natürlich auch schon andere Momente gesehen, zum Beispiel ein Triple H verletzt sich im Tag-Team-Match an der Seite von Steve Austin gegen Jericho und Chris Benoit. Und der hat genau das gemacht, was du gerade angesprochen hast. Der hat ja durchgezogen quasi und lag dann am Ende zusammengekauert unterm Ring und mit höllischen Schmerzen. Wie du richtig sagst, das hängt natürlich auch davon ab, zu was sind die Wrestler, Wrestlerinnen da zu leisten imstande, was wollen sie da in dem Augenblick, welche Grenze wollen sie drüber hinweggehen, wie schlimm ist die Verletzung, Patentrezept gibt's dafür natürlich nicht und da wird dann, glaube ich, einfach ganz hart improvisiert und ich glaube, da geraten noch alle ins Schwitzen. Und was ist denn eigentlich, wenn der Referee jetzt kein Earpiece hat, also, weil auch da wieder kleinere Promotions. Ich weiß, bei WWE natürlich, da sitzt dann ja quasi direkt der kreative Verantwortliche, Triple H, und auch bei AEW, Tony Khan, mit Agents oder Producern sitzen da natürlich da direkt mit den Kopfhörern am Mikro. Aber wie ist das denn, wenn du die nicht hast? Also dann machst du also Flüsterpost, also vom Ringrichter zum Ringsprecher, vom Ringsprecher zum sonst was? Wie ist denn das?
Ja gut, dann muss man natürlich schauen, also da muss man natürlich stark mit den Wrestlern kommunizieren, muss eben gucken, okay, können die gerade einschätzen, wie schlimm es ist und muss eben wirklich quatschen, im Ring. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann auch noch zum Ringsprecher und der Ringsprecher geht kurz Backstage und dann kommt er wieder und sagt, ja, nö, lass laufen. So natürlich nicht. Also es gab bestimmt auch schon Shows, wo der Promoter dann hinterm Vorhang oder so durchgelugt hat und gesagt hat, macht weiter oder so. Gab es bestimmt alles schon. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es solche absurden Sachen gab. Aber generell wird dann halt unter den Wrestlern kommuniziert, dass, keine Ahnung, einer sagt, jo, es geht gar nicht mehr. Und der sagt dann dem Ref, bitte brich ab. Oder sagt dann dem anderen, cover mich, ich bleib liegen. Oder gib mir noch kurz deinen Finisher, ich bleib liegen. Da ist dann eher so zu dritt die Kommunikation. Und natürlich auch vor allen Dingen mit dem oder der, die sich verletzt hat gerade in dem Moment. Weil ja, man selber kann ja dann meistens am besten einschätzen, okay, es geht oder es geht gar nicht.
Außer man ist der Sandman und dann bleibt man einfach gar nicht liegen, zum Beispiel beim Last Man Standing Match gegen Cactus Jack. ich muss aber auch gerade dran denken, manchmal ist es ja nicht nur ein körperliches Problem, sondern manchmal kann es natürlich auch das Equipment sein, was da nicht mitspielt. Ne? Also wenn beim Table Match zum Beispiel der Table nicht bricht.
Na, Klassiker.
oder sowas. Oder wir haben auch schon Ultimate X-Matches bei TNA damals noch gesehen, wo der Gürtel einfach dann vom Seil runtergefallen ist, ne? Auch das ist doch der Super-GAU. Da stehst du doch dann auch als Talent im Ring und ja, was machst du jetzt da, ne?
Das ist so der Moment, wo du dir denkst, boah, ich gehe jetzt einfach. Also, ich erinnere mich auch an ein Match, ich meine, es war Bad Bones gegen Emil Sitochi in Mannheim, wo alles schief gegangen ist, weil einfach alles kaputt gegangen ist und Sitochi irgendwann einfach wirklich gegangen ist.
Das weiß ich auch noch, ja.
Und also ich konnte es irgendwo verstehen, aber ich dachte mir auch so, ja und nu? Was ist jetzt? Wie geht's weiter? Also ja, also meistens denkt man sich das dann nur auch bei so Situationen eben, wenn der Tisch nach dem fünften Versuch nicht bricht, weil es einfach eine Tür ist oder weil man die Physik nicht bedacht hat. Boah, das denke ich mir so oft, wenn der in den Seilen an die Seile gelehnt ist und du weißt einfach, das kann physikalisch jetzt nicht funktionieren, weil der zurückbouncen wird. Aber sie versuchen es trotzdem und ich denke mir jedes Mal, I told you so. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, also das ist wirklich so dieser kurze Moment, wo man sich denkt, okay, ich versuch's jetzt nochmal und wenn nicht, dann versuche ich es nochmal. Und wenn nicht, dann wenn bist du nicht willig, dann nehme ich Gewalt.
Ja, also ich kann mich da auch an ein Match erinnern. Ich glaube, es war auf jeden Fall, Robert Dreisker war auf jeden Fall mit dabei.
Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Mit dem Tisch.
Mit dem Tisch. Und wo er dann am Ende wirklich mit voller Wucht reingelaufen ist mit seinen 130, 140 Kilo, einfach um diesen blöden Tisch durchzukriegen. Und ich weiß übrigens auch nicht genau, wann irgendwann statt Tischen Türen genommen worden sind. Das verstehe ich übrigens bis heute nicht so ganz genau. Aber
muss man auch nicht.
Okay. Na, aber da muss man hier nochmal sagen, also da kann natürlich schon sehr, sehr viel schief gehen, natürlich auch was bei solchen Dingen da passiert. Hier müssen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen die psychologischen Aspekte dahinter ansprechen. Wie wirken denn bestimmte Match-Finishes auf die Zuschauer? Wir haben gerade schon gesagt, sehr oft ist es so, dass beispielsweise ein Pinfall oder Tap-Out gerade als besonders wertig gelten. Wir haben zum Beispiel auch, und da gehe ich fast schon so ein bisschen in den letzten Block hier von unserer Auflistung, die wir hier noch haben, weil wir wollen natürlich auch noch über legendäre Match-Enden reden, aber wir haben zum Beispiel auch sowas gesehen wie bei WrestleMania 13, Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, wo dann ein Match auch damit endet, dass einer der Akteure quasi bewusstlos wird, aufgrund des Blutverlusts, aufgrund der Schmerzen und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch was, Mella, was dann ja zum einen die Matchart unterstreicht, ne? Ein I-Quit-Match, der gibt dann eben nicht auf, sondern der wird bewusstlos. Und damit kann man dann auch hervorragend spielen.
Ja, absolut. Also gerade bei dem Match, ne, wo du auch, ich sag jetzt mal, wo der Techniker auf den Brachialo wäre schon übertrieben gesagt, aber den Brawler trifft, ja, ne, ausgerechnet auch noch in einem I Quit Match und Bret Hart ja auch im Laufe des Matches immer mehr zum Heel geturnt ist und Austin zum Babyface und dass der Babyface dann auch noch nicht aufgibt, weil er diesen Kampfeswillen hat, das hat halt alles so gut da reingespielt und das hat nochmal so sehr unterstrichen, wo dann eben auch die Reise für Steve Austin als Face of the Company oder eins der Faces der Company hingegangen ist. Das war einfach so gut und auch noch mit diesem Blut im Gesicht und, ne, wie du gesagt hast, zum einen outgepasst wegen der Schmerzen, zum anderen wegen eben diesem Blutverlust. Da wurde halt so viel richtig gemacht und die Fans haben den aus der Hand gefressen. Und das ist halt der Wahnsinn, was du eben mit einem Finish erreichen kannst. Deswegen auch nochmal hier meine Aussage, ich unterstreiche es jetzt nochmal, das Finish muss sitzen und das Finish ist das Wichtigste. Weil, ja, wie gesagt, die haben den aus der Hand gefressen und das war einfach so gut.
Wie stehst du denn zu Lösungen wie einem Double Pinfall, Double DQ oder auch einem Double Countout? Also Double Pinfall, da muss ich ehrlich gesagt immer an Spring Stampede, Ric Flair gegen Ricky Steamboat, was eigentlich ein Double Pin gewesen ist, dann doch für Ric Flair gewertet worden ist und so weiter und so fort. Aber wie stehst du dazu, dass man hier so eine doppelte Entscheidung quasi herbeiführt? Ist das was für die Storyline vor allem genutzt wird oder kann das vor allem auch helfen, um Charaktere, Figuren overzubringen?
für mich ist das immer so ein bisschen der easy way out. Also, ne, gerade wenn man keinen jetzt diese Niederlage geben möchte, weil man beide Charaktere in irgendeiner Form schützen möchte, dann sagt man halt, ja, okay, dann machen wir halt Double Countout oder Double DQ oder was auch immer. Für mich ist das immer so ein bisschen lazy. Also, weil, okay, wozu macht man das dann jetzt? Das hat jetzt nicht wirklich weitergeführt. Bei einer Double DQ schon eher, vielleicht, dass man sagt, ne, okay, die haben jetzt einfach beide nicht aufgehört, sich zu prügeln und sich halb zu töten und die sind halt einfach ultra heiß aufeinander und solche Sachen, ja, und dann gibt's halt die Double DQ und beim nächsten Mal gibt's halt dann jenes oder dieses Stipulation Match und, ne, dass man damit was aufbaut. Aber ganz oft ist halt so, gerade bei Double Countout, dass das so, ja, so der easy way out ist, dass man sagt, okay, wir wollen euch jetzt schon mal das Match geben, Wrestler A gegen Wrestler B, aber eigentlich das große Blow-Off-Match, das kommt erst in 6 Monaten oder so, aber hier habt ihr so schon mal, ja, dann gibt's halt Double-Countout-Match, Double-Countout-Finish. Ne, steht keiner schlecht da und wir sagen euch noch nicht, wohin die Fehde gehen soll und ja, ist alles cool. Also für mich ist das immer so ein Downer irgendwie, weil, also da geht man auch als Zuschauer selten zufrieden raus, wenn man sich denkt, nein, ich wollte jetzt aber einen Sieger haben. Oder Siegerin.
Ja, ja, das ist eben wirklich so. Auch da wieder der psychologische Aspekt, ne? Da, du bist als, gerade als Live-Zuschauer, bist du ja nur einmal vor Ort, sozusagen. Also in der Regel zumindest. Außer du bist halt total wahnsinnig und reist irgendwie einer Promotion hinterher. Aber normalerweise bist du ja nur an dem einen Abend da und erwartest dir halt von einem bestimmten Match was. Und wenn das dann eben ein Double DQ wird und du hast eben nicht diesen befriedigenden Moment am Ende, dass du sagen kannst, ja, jetzt hat der eine gewonnen. Oder, ah, mein Liebling hat nicht gewonnen. Und das ist vielleicht unfair geendet oder sonst irgendwas. Dann fehlt dir ja einfach dieser Abschluss. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja das, was du dann sehr oft mitnimmst. Und das ist dann sehr oft eben bei solchen Lösungen so, dass die sich ein bisschen unbefriedigend anfühlen. Unbefriedigend übrigens auch vielleicht das Stichwort. Wir haben gerade eben nochmal nachgeschaut. Weil, Mella, wie verhält man sich denn am besten, wenn man gerade eine Niederlage eingesteckt hat und wenn ein Match endet? Weil ich erinnere nur an Austin Aries und John Morrison. Also das ist ja nur die Art, wie man es vielleicht nicht macht. Einfach aus der Halle gehen, nachdem man den Finisher kassiert hat und ne Schüppchen ziehen.
Boah, ich wäre so ausgerastet, wenn mir das passiert wäre, ne? Wenn das einer bei mir gemacht hätte. Boah, hätte ich... Oh, ich wäre so pissig gewesen, ne? Also das ist halt so ein wirklicher Dick-Move, ne? Auch dieses... ich weiß nicht, ob du noch darauf zu sprechen kommen wolltest, aber was man ja auch oft sieht, dieses kurz nach dem Three-Count ja, die Schulter hochzuziehen. Das ist auch... Also da kommt mir die Galle hoch. Gerade wenn es jetzt... Also klar, es gibt immer mal Momente, wo das vielleicht so geplant war und so abgesprochen war, weil man zeigen möchte, okay, der hatte noch Kampfesgeist, es hat halt nur nicht, ganz knapp nicht gereicht. Das kann mal sein. Das ist aber vielleicht in 0,1% der Fälle so. Meistens ist das wirklich einfach der Wrestler, der jetzt sein Ego durchbringen möchte und sagt, ja, ich habe ja nur ganz knapp verloren. Das ist so ein Bullshit. Es tut mir leid, du merkst, ich reg mich gerade schon ein bisschen in Rage.
Nur ein bisschen, ja.
Ein kleines bisschen, weil das, oh, das ist halt so arschig. Also arschig und vor allem, man exposed damit so das Business. Also eher im Fall von Austin Aries jetzt, als wenn man hier die Schulter hochzieht. Aber trotzdem, das geht einfach gar nicht. Und ich glaube, da wäre jeder pissig. Von daher, ja, also wie steckt man Finish ein? Ne, man nimmt den Pinfall, dann liegt man da noch ein bisschen rum, während der andere feiert. Und dann versucht man sich wirklich relativ unauffällig zu verabschieden. Also ne, ganz oft, also man sagt immer, die Stage gehört dem Sieger.
Ja.
So, deswegen ganz oft verlässt dann der Gewinner, nachdem er eben im Ring gefeiert hat, auch über den Entrance die Halle, während der Verlierer, die Verliererin sich einen anderen Weg sucht. Also ganz oft gibt's ja dann nochmal so einen Seitenausgang oder so, dass man halt still und heimlich hinter den Vorhang verschwinden kann. Und so läuft das eigentlich, weil die Leute wollen ja auch den Sieger sehen, sei es jetzt Heel oder Babyface. Ne? Die Leute sollen dem oder der Siegerin zujubeln oder sie ausbuhen. Und dementsprechend, Stage gehört dem Gewinner, der Verlierer verkrümelt sich still und heimlich und dann ist gut. Also klar, man kann natürlich auch noch, auch je nachdem, was das für ein Finish war, fluchen, weil es zum Beispiel eben in Anführungszeichen nur ein Roll-Up war, unfair, da muss man natürlich nicht tot verkaufen. manchmal, ne, rollt man sich aus dem Ring, dann lehnt man noch so ein bisschen am Ring und wartet, bis da der Sieger seine Show abgezogen hat und dann geht man, also kommt natürlich immer aufs Finish drauf an, aber meistens versucht man sich so unauffällig wie möglich zu verkrümeln.
Ja, also Ausnahme sind natürlich dann zum Beispiel so Matches wie jetzt bei Clash at the Castle, wie wir es gesehen haben, bei Sheamus und Walter, wo dann beide einfach die Standing Ovation bekommen haben und man auch Sheamus natürlich da die Gelegenheit nochmal gegeben hat, sich zu präsentieren. Aber grundsätzlich, man zeigt ja auch die Verlierer dann nicht, sondern wie du schon richtig gesagt hast, die gehen ja dann sehr oft auch an der Rampe vorbei quasi so seitlich rein. Auch bei WWE sieht man das immer wieder, muss man darauf achten, dass die dann nicht oben durchgehen, sondern die gehen dann eher so seitlich an der Rampe hinten durch quasi, dass man da eben ja sozusagen nicht mehr in den Blick der Kameras auch kommt. Das ist ja auch da wiederum eine ganz wichtige Geschichte. Na gut, wir haben auch noch sowas natürlich wie ein ganz, ganz großes Finish, der Fingerpoke of Doom zum Beispiel. Auch der gehört natürlich mit dazu, oder?
Ja, absolut.
Das legendärste Finish aller Zeiten? den Downfall von WCW?
Ja, nu. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
Okay, wir werden auf jeden Fall über den Tod der WCW, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, den werden wir übrigens dann hier nächste Woche im Wochenend-Podcast haben, wenn nicht wieder bei Shaggy, Markus oder mir irgendwas dazwischen kommt. Wir haben für Montag den Aufnahmetermin zum dritten Mal jetzt und dann gibt's das jetzt wirklich. Also da könnt ihr euch dann nächste Woche drauf freuen, da gibt's ein bisschen Classic-Content hier über das Ende der WCW, schon mal hier so ein eingeschobener Programmhinweis. Aber Mella, wenn wir gerade schon beim Fingerpoke of Doom sind und damit bei den legendären Match enden, dann lass doch vielleicht hier mal so zum Abschluss so ein bisschen Brainstorming betreiben. Was sind denn so Match-Enden, die aufgrund ihres Finishes für dich so ja im Gedächtnis geblieben sind? Auch da wieder kein Anspruch auf Vollständigkeit, das ist jetzt ganz persönlich, was wir hier erzählen.
I'm sorry, I love you. Oh, also da werde ich für immer Gänsehaut haben. Auch wenn es letzten Endes nicht Ric Flairs letztes Match war.
Ja.
Für mich wird es das letzte Ric Flair Match gewesen sein, für immer. Und dieses wirklich I'm sorry, I love you. Oh, herrlich. WrestleMania 24, Shawn Michaels gegen Ric Flair. Special place in my heart.
Ja, auf jeden Fall. Also das gehört auch ganz, ganz eindeutig mit rein. Ne? Da muss man ganz klar drüber sprechen. Ich finde auch WrestleMania 13 ist ja für mich, also Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, nicht nur eines der besten Matches aller Zeiten, also ist wahrscheinlich mein Lieblingsmatch von allen, die ich jemals gesehen habe. Aber auch das Finish ist eben so klug, wie du es gerade schon gesagt hast, mit dem Double Turn der Charaktere, auch mit der Art und Weise, wie man Ken Shamrock hier mit reingebracht hat, wo ja das Finish das eine gewesen ist und aber auch nahtlos sozusagen in das übergegangen ist, was dann danach passiert ist, wo Brett und Shamrock sich noch gestritten haben, wo Austin dann übrigens aber auch die Halle quasi noch stehenden Fußes verlassen hat. Auch das ist wiederum, gehört für mich auch zum Finish dazu, weil er nicht geschlagen gewesen ist, sondern er war eben nur kurz bewusstlos, oder dass man abbrechen musste, aber Klassiker, die Bilder, ich habe nicht umsonst das Bild fürs Thumbnail genommen, weil das einfach so ein Klassiker für mich einfach ist. Das ist ein fantastisches Match, also ja, viel besser absolut. Kannst du so ein Ding nicht machen. Mella, du bist wieder dran.
Jetzt kommt was Absurdes, aber ich habe dieses Match einfach so geliebt, diese riesige Mausefalle von WrestleMania 38 von Johnny Knoxville gegen Sami Zayn. Oh, war das schön. Oh, dieses ganze Match. Das auch diese riesige Hand und alles. Oh, ich hab's geliebt. Aber ja, diese Mausefalle, die ja leider erst nicht funktioniert hat. Irgendwas hat er ja gehakt, aber fand ich großartig. Also wird definitiv auch mir in Erinnerung bleiben. Für immer.
Auch natürlich Klassiker. Ich musste auch ganz stark an WrestleMania damals Shawn Michaels und Bret Hart denken. Also dieses Iron Man Match, 60 Minuten, gibt kein Finish quasi, es gibt nur 0-0, dann geht's in die Overtime, was vorher nicht klar gewesen ist, sondern man ist davon ausgegangen, das gibt dann hier eine Titelverteidigung für Bret Hart, quasi ein Unentschieden, der Easy Way Out, wie du so schön gesagt hast. Und dann geht's eben doch weiter und dann gewinnt Shawn Michaels eben nach der, ich meine zwar die zweite Sweet Chin Music, auch das so clever, ne, weil du quasi, du hast dieses eine Finish gehabt, sagst, nee, es geht übrigens jetzt noch weiter und dann baust du darauf nochmal auf. Habe ich absolut geliebt, auch wenn ich das Match gar nicht mal so unbedingt mag, aber die letzten Minuten von dem Ding, die sind einfach so clever und absolut legendär. Mella, du bist dran.
Jetzt bringst du mich schon langsam in die Bredouille. Aber was mir gerade auch noch einfällt, Eddie Guerrero gegen Kurt Angle. Das Finish mit dem losgelösten Schuh, als Kurt Angle Eddie im Ankle-Lock hat. Und er dann nur den Schuh in der Hand hat und Eddie den Sieg holen kann. Das ist auch so ein Finish. Das wird mir, glaube ich, auch echt immer in Erinnerung bleiben. Welche WrestleMania? War das
WrestleMania?
20, ne? Okay, ich war mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber muss ja eigentlich 20 gewesen sein. Das ist auch so ein Ding, das fand ich damals so smart, als ich das gesehen habe und dachte so, oh mein Gott. Und da sind wir auch wieder bei so Gimmick-Sachen. Es hat natürlich so gut zu Eddie Guerrero gepasst, ja, dieses Alaya-Cheater-Stil. Und das fand ich so unfassbar genial. Also auch das definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch viele, die man da nennen könnte. Also da kann ich jetzt auch mal so ein bisschen hier durch die alten Sachen durchgaloppieren. WrestleMania 3. Also ich meine, wie oft haben wir den großen Bodyslam von Hogan gegen Andre the Giant gesehen und dann den Leg Drop hinten dran. Das Match kann man sich eigentlich gar nicht mehr anschauen. Also da passiert auch nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Aber das Ende natürlich absolut legendär an dem Punkt. Ne? Und was ich auch denken musste, auch da wieder Stipulation und Character Work. Survivor Series 94, Bret Hart gegen Bob Backlund, Aufgabematch damals auch und dann eben mit den Adjutanten auf beiden Seiten, also mit Owen Hart auf Seiten von Bob Backlund und Bret Hart mit dem British Bulldog, der und die beiden, also Bulldog und Owen Hart, denke ich darum, wer wirft das Handtuch, ne? Und dann sagen sie, wir machen das nicht. Und dann wird der Bulldog am Ende ausgenockt. Bret Hart ist im Crossface Chicken Wing von Bob Backlund und dann fleht Owen seine Eltern an, ne? Hier, seht doch, euer Sohn leidet, werft das Handtuch. Und dann werfen die schlussendlich das Handtuch. Und Bob Backlund, was ich damals absolut grauenvoll fand, nicht nur das Match, sondern auch, dass Bob Backlund hier Champion geworden ist, aber der wird dann Champion und Owen Hart schnappt sich das Handtuch und zieht ab und dann hat er sogar seine Eltern hier an der Nase rumgeführt. Ach, das war schön. Habe ich geliebt. Mella, hast du noch was?
Ja, so ein bisschen was Kontroverses vom SummerSlam 93. was echt ein bisschen strange war. Lex Luger gegen Yokozuna. Also es gibt den Countout-Sieg für Luger, wird natürlich aber nicht Champion, weil natürlich der Titel durch Countout nicht wechselt, wird aber gefeiert, beziehungsweise feiert auch selber wie so ein Gestörter, als hätte er gerade, keine Ahnung, den Zweiten Weltkrieg beendet, eigenhändig oder sowas. und das ist so ein ganz abstruses Bild. Und ja, also da war ja auch gerade so die Phase, wo er vom Narcissist weg ist und der Lex Express durch Amerika gerollt ist und man versucht hat, so ein bisschen den zweiten Hogan aufzubauen, was ja hervorragend geklappt hat. Ja, ne? Und dann feiert der aber ja, okay, er hat das Match gewonnen, aber nicht den Titel. Das war schon ein bisschen abstrus.
Ja, es war schon ein bisschen merkwürdig. Aber es war ohnehin ein merkwürdiges Jahr, ne? Wenn wir uns überlegen und ein bisschen zurückgehen, da WrestleMania 9, Yokozuna gegen Bret Hart im Main Event, da gewinnt noch Yokozuna erstmal, natürlich auch da unfair, ne? Also kein klares Finish mit dem Salzwurf von Master Fuji und dann kommt Hogan raus, sagt, hier, ne? Ich, ne, und hier, ich verteidige hier die Ehre und dann gewinnt Hogan am Ende noch den Titel. Auch das ein absolut legendäres Finish. Ich habe noch zwei hier bei mir auf der Liste. Die kann ich auch dann hier noch schnell abfrühstücken. Ich habe noch WrestleMania 26. Undertaker gegen Shawn Michaels. Dieser große, eingesprungene Tombstone, nachdem Shawn Michaels den Undertaker ja final nochmal beleidigt hat, ihn verhöhnt hat hier quasi. Nach dem Motto, ich gebe nicht auf. Und dann gibt er ihm hier nochmal die Geste vom Undertaker. Und der Undertaker ist dann so zornig, dass er ihn hier mit dem eingesprungenen Tombstone abfertigt. Auch das unglaubliche Aktion, auch schon im Jahr davor, also auch dieser Moonsault aus dem, Quatsch, dieser Tombstone aus dem Moonsault heraus, den wir auch schon mal gesehen haben. Auch das ist ein geiles Finish natürlich, ne? Also auch da, die Technik macht da ja auch sehr oft das Programm, dass da auch vielleicht einfach durch einen Konter eine Aktion und eine Aktionsfolge zustande kommt, mit der man in dem Augenblick nicht gerechnet hat. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was wir vielleicht jetzt bis jetzt noch nicht gesagt haben. So ein Finish, Mella, soll ja auch überraschen. Das kann auch dann, deswegen ist zum Beispiel der RKO ja auch so eine geile Aktion, weil der eben immer kommen kann und so ziemlich aus jeder Aktion heraus gekontert werden kann.
Du, ich liebe Finishes out of the blue. Also bin da ein ganz großer Fan von. Weil, wie gesagt, ich hasse diese eingeübten Abläufe. Ich finde das viel geiler, wenn das Finish wirklich überraschend kommt und man sich denkt, oh, what the fuck? Und, ne, und sich denkt, ja, geil, fand ich cool. Also finde ich persönlich ein bisschen spannender, sag ich mal. Weil, wie du sagst, es kann halt immer passieren. Und durch diese Unvorhersehbarkeit bringst du eben so ein bisschen Spannung mit rein. Und das finde ich persönlich ganz geil. Aber klar, wenn du es 20 Mal auf der Karte hast, ist halt auch wieder bescheuert. Also, ne, man sollte trotzdem sparsam damit umgehen.
Ja, das stimmt. Und dann habe ich noch einen aus der jüngeren Vergangenheit. AW Full Gear vom vergangenen Jahr mit Adam Page gegen Kenny Omega, wo der große Story-Arc von Hangman Adam Page und Kenny Omega hier sozusagen den Abschluss gefunden hat und dann am Ende, als es dann die finale Buckshot Lariat geben soll, wo es dann ja auch die Blicke von Adam Page und den speziellen Matt Jackson dann gegeben hat, die Young Bucks, die am Ring gewesen sind und die gesagt haben, ja komm, mach das Ding und mach hier den Sack zu, hol dir den Belt, also quasi eine Art Zustimmung bekommen hat. Das war auch schon ein absolut geiler Moment, den wir da gehabt haben. Und das ist eben auch das Schöne, Mella. Ich glaube, das ist auch das, was wir hier jetzt Richtung Finale von unserem, also Richtung Finish von unserem Podcast hier quasi sagen können. Also ein Finish sollte im Gedächtnis bleiben. Also nicht bei jedem Match. Ich glaube, das ist vielleicht auch was man hier vorheben muss. Nicht jedes Match braucht ein großes, krasses Finish, oder? Also so ein, manchmal reicht dann eben auch der normale Finisher Pinfall in der Midcard zum Beispiel. Es muss nicht immer der tausendste große Konter und der tausendste große Engel sein. Oder wie siehst du das?
Nein, absolut nicht. Also genauso wie nicht jedes Match generell ein Main Event sein muss mit eben 20 Near Falls oder generell mit 20 Minuten länger, obwohl man nur 5 hatte, muss nicht jedes Finish absolut bedeutsam sein. Gerade wenn es auch eben so ein Non-Storyline-Match ist, wo theoretisch sogar egal ist, wer eben gewinnt, ja, dann machst du halt dein Finish mit deinem Finisher oder was auch immer und gut ist. Dann muss das nichts Besonderes sein. Du brauchst halt auch im Laufe der Card diese Abwechslung. Also, wie gesagt, nicht jedes Match kann und sollte ein Main-Event sein, weil der Main-Event sollte der Main-Event sein. Und dass man da ein Special Finish braucht oder eins, das im Gedächtnis bleibt, genauso wie eben zum Ende von der Fehde, zum Finish von der Fehde, brauchst du eben da was, wo du dich dran erinnern kannst. Und deswegen haben wir ja hier auch so ein paar Sachen aufgezählt, die eben im Gedächtnis geblieben sind, gerade weil sie so speziell waren. Entweder weil sie so absurd waren oder so emotional oder so bedeutsam, sei es jetzt für den Charakter oder für eine Storyline. Du brauchst bedeutsame Finish, genauso wie du unbedeutsame brauchst.
Weißt du, was du jetzt gerade gemacht hast?
Das Finish von unserem Podcast?
Ja, das auch. Wollte ich gerade sagen, du hast mir gerade den Finisher gestohlen hier.
Verdammt!
das war ein wunderschönes Fazit. Ich kann da nichts dem hinzufügen, liebe Mella. Deswegen sind wir, glaube ich, an der Stelle auch an dem Punkt angelangt, dass wir jetzt am Ende unseres Podcasts sind. Ich muss auch gar nicht mehr fragen, hast du noch irgendwas Finales zu sagen?
Finish him!
Mortal Kombat, die haben gleich eine ganze Videospielserie daraus gemacht, inklusive schlechter Siehste? Filme.
Ja.
Genau das. Nee, aber dann sind wir an der Stelle durch mit unserem Wochenend-Podcast. Nächste Woche geht es natürlich dann hier im Programm weiter. Ich habe schon angesprochen, der Tod von WCW, auch das passt gut zu Finishes. Auch da gab es einen großen Abschluss. wenn alles klappt, ich glaube echt erst dann daran, dass dieser Podcast existiert, wenn wir den am Montag aufgenommen haben. Der ist ja schon so oft verschoben und abgesagt worden.
Ihr schafft das. Ich glaube an euch.
Also, wir hatten schon alles. Also letztes Mal, als wir es aufnehmen wollten, habe ich Corona bekommen. Also mal gucken, was dieses Mal passiert. Fingers crossed, dass das klappt. Genau, das gibt's dann im Wochenend-Podcast hoffentlich. Ansonsten nächste Woche No Holds Barred und das Magazin noch am Start. Und ja, bleibt uns gewogen, wenn ihr das mögt, was ihr hört, wenn ihr noch ein bisschen mehr hören möchtet, dann schaut natürlich gern bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es natürlich dann noch jede Menge extra Content. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.